HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Das Internationale Olympische Komitee hat die Ehre bekannt zu geben, dass die 23. Olympischen Winterspiele im Jahre 2018 stattfinden in der Stadt
Pyeongchang. Die südkoreanische Kleinstadt liegt nur 80 Kilometer entfernt von der Grenze zu Kims Reich.
Dieser olympische Zyklus soll die Länder der Region enger zusammenbringen. Diese Spiele sollen den Frieden stärken, auch zwischen Nord- und Südkorea.
Wenn die russischen Sportler Medaillen gewinnen, wird die olympische Fahne gehisst und es wird die olympische Hymne zu hören sein.
Das ist Rassismus im Sport. Alle dürfen teilnehmen, nur wir Russen nicht.
Die 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Es ist das persönliche Projekt von Putin, ausgeführt von seinen engsten Petersburger Freunden. Wir werden alles dafür tun, damit es ein grandioses Sportfest wird.
Wir üben jetzt schon mal Pyeongchang und verwechseln das nicht mit Pyongyang, obwohl es damit zu tun hat. Denn in Pyeongchang werden im Februar die Olympischen Winterspiele ausgetragen und das liegt im Schatten Nordkoreas im Süden des geteilten Landes nämlich. Dann üben wir schon mal Jekaterinburg und Nizhny Novgorod und überlegen uns, ob wir Kaliningrad oder Königsberg sagen wollen, wenn dann im Juni die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ausgetragen wird und eben auch in der Exklave Kaliningrad. Anders als bei Olympia wird dann auch eine russische Mannschaft dabei sein, obwohl man vielleicht auch im Fußball dopt. Das dürfte da aber kein Problem sein, denn in der Weltfußballvereinigung FIFA lässt sich das sicher mit entsprechender Zuwendung verhindern, dass man ausgeschlossen wird. Oder vielleicht ist das bei Olympia auch so und es hat nur dieses Mal nicht geklappt. Wir starten in 2018 in ein Jahr, in dem die enge Verknüpfung von Sport und Politik so deutlich werden wird wie selten. Erst Olympia im Krisenherd Korea, dann Fußball beim Buhmann Putin. 2018, das ist das Jahr von Sport und Politik. So viel steht jetzt schon mal fest. Und deshalb starten auch wir mit diesem Thema in das Tagjahr 2018. Und schauen als erstes mal nach Südkorea. Dort läuft der Countdown für die Winterspiele. Vorfreude und Aufregung halten sich aber wohl in Grenzen, wie unser Korrespondent Frank Hollmann berichtet. Aber es gibt politische Inszenierungen, sagen wir mal.
Diese Chance will sich Seoul nicht entgehen lassen. Kaum deutete Nordkorea an, Sportler zu den Winterspielen in den Süden zu schicken, kommt von dort Gesprächsbereitschaft. Schon in einer Woche könnten sich beide Seiten treffen, sagte Cho Myung-jun, der Minister für Wiedervereinigung. Man müsse nun klären, wer die Verhandlungen führen soll. Der Süden wurde offenbar von Kim Jong-uns Neujahrsansprache überrascht. Man habe zuvor keine Geheimgespräche geführt, versicherte der Minister. Wir müssen nun Panmunjom so schnell wie möglich reaktivieren, den Ort in der demilitarisierten Zone, in dem 1953 der Waffenstillstand nach dem Koreakrieg ausgehandelt wurde. Der einzige Ort, an dem die Grenze durch Baracken führt, Verhandlungsort beider Parteien. Südkorea hat schon seit Monaten großes Interesse signalisiert, dass der Norden an den Spielen teilnimmt. Zum einen verspricht man sich in Seoul, dass dann Störmanöver aus dem Norden auf jeden Fall ausbleiben. Das Kim-Regime würde ja sonst auch die eigenen Athleten treffen. Zum anderen sieht Seoul die große Chance, dass die Spiele in Pyeongchang der Auftakt sein könnten für eine stärkere Zusammenarbeit und mehr Stabilität in der gesamten Region. Zwei Jahre später sind Sommerspiele in Tokio, wieder zwei Jahre darauf Winterspiele in Peking. Dieser olympische Zyklus soll die Länder der Region enger zusammenbringen, sagt Kim Ki-hong, der zuständige Vizeminister für den Bau der Olympiastätten in Pyeongchang. Diese Spiele sollen den Frieden stärken, auch zwischen Nord- und Südkorea. Seit Jahren herrscht Eiszeit. Sport bietet eine der wenigen Möglichkeiten zum Kontakt, wie zuletzt bei einem Spiel beider Fußballnationalteams kurz vor Weihnachten in Japan. Nun will Südkorea nächste Woche sogar über Details einer Olympiateilnahme des Nordens sprechen. Zum Beispiel, wie kommen die Athleten aus Pyongyang nach Pyeongchang? Per Flugzeug oder doch über den Landweg durch einen Korridor durch die demilitarisierte Zone? Das wäre ein Signal weit über den Sport hinaus. Und darauf hofft auch Oh Young-jin, der Chefredakteur der Korean Times.
If we are successful in terms of having the North Korean athletes participating in Pyeongchang,
wenn wir erfolgreich sind, wenn Sportler aus Nordkorea teilnehmen würden, könnte das den Weg ebnen zu mehr Vertrauen zwischen beiden Koreas. Und das wäre sehr wichtig.
Trust between the two Koreas. I think that's also important.
Vor allem viel wichtiger als alles das, was auf den Pisten und in den Arenen der Wintersportler in Pyeongchang passiert. Sport und Politik heute unser Thema und Klaus Zeiringer unser Gesprächspartner. Autor der zweibändigen Kulturgeschichte der Olympischen Spiele, deren zweiter Band jetzt im Januar rechtzeitig zu den Winterspielen erscheint. Herr Zeiringer, guten Tag.
Guten Tag.
Das war ja eben sehr deutlich, dass es da nicht um den Sport geht, sondern um das politische Signal bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Sport ist Politik. Olympia ist offenbar auch Politik. Sehen Sie das auch so?
Ja, das kann man in der Geschichte der Olympischen Bewegung sehr gut nachvollziehen. Und schon zu Beginn der Olympischen Bewegung, beim ersten Olympischen Kongress 1894 in Paris, war Olympia schon Politik, denn die deutschen Vertreter waren damals als Sieger von 1870-71 nicht eingeladen.
So ähnlich wie jetzt Russland nicht in Pyeongchang teilnehmen
Doch.
Darf.
Doch, das darf teilnehmen und man kann ja einige Kritik vernehmen, wie das IOC sich verhalten hat, denn die Athleten dürfen ja als olympische Athleten aus Russland teilnehmen.
Ja, nun werden die Olympischen Spiele von Internationalen Olympischen Komitee vergeben, Sie haben es schon angesprochen, und da fragt man sich dann doch manchmal, was da außer Sport und Politik noch im Spiel ist. Wenn wir mal kurz noch bei Südkorea bleiben. Als das Land die Austragung der Sommerspiele, das war 1988, zugesprochen bekommen hat, da war es noch eine Diktatur. Ist das dem Komitee, dem Olympischen Komitee völlig egal?
Das ist dem Olympischen Komitee insofern völlig egal, als im Olympischen Komitee ja sehr viele Vertreter von Diktaturen sitzen. Und wenn man sich die Zusammensetzung des Olympischen Komitees ansieht, dann wundert man sich überhaupt nicht, wie solche Vergebungen stattfinden können. Und auch was etwa die FIFA betrifft, weil Sie vorhin ja von Russland gesprochen haben, FIFA ist es auch eher recht, wenn sie ihre Weltmeisterschaft nicht in demokratische Staaten vergeben kann. Das hat vor einigen Jahren der Generalsekretär der FIFA ganz deutlich ausgesprochen.
Zur FIFA kommen wir später noch in der Sendung. Bleiben wir noch mal kurz bei Olympia und schauen zurück, wie Sie das in Ihrem ersten Buch über die Olympischen Sommerspiele gemacht haben und sicherlich auch in dem zweiten, demnächst erscheinenden, über die Winterspiele machen werden. Ganz am Anfang erklären Sie in Ihrem Buch, gab es die Idee schon mal 1766 in den gerade unabhängig gewordenen USA. Da hat es nicht geklappt, aber etwas mehr als 100 Jahre später dann in Frankreich. Was wollte der Gründer Baron de Coubertin mit Olympia?
Der wollte in erster Linie die Jugend erziehen. Für ihn war das große Trauma ja die Niederlage gegen Deutschland und er meinte,
also der Krieg 1870.
Ja, genau. Und er meinte, schuld sei unter anderem die Jugend, die französische, die nicht gut genug im körperlichen Zustand sei. Und das war für ihn ein wesentlicher Punkt, um die Olympische Bewegung zu gründen. Und es gab viele andere noch im Hintergrund. Aber tatsächlich war von vornherein Olympia auch eine strategische Angelegenheit.
Also eine Art Wehrertüchtigung.
So hat Coubertin das nie ausgedrückt. Allerdings die deutschen Vertreter dann, die ins Olympische Komitee etwas später gekommen sind, die haben das vor 1914, 1918 dann ganz deutlich ausgedrückt. Und da gibt's Reden, wo gesagt wird, so, nun haben wir euch sportlich ertüchtigt, also jetzt ran an den Feind.
Coubertin hatte am Anfang ja viel von Völkerverständigung geredet. Sie haben es eben schon erwähnt, als die Spiele dann 1900 in Frankreich stattfanden, da mussten die Sportler vom Erzfeind Deutschland zu Hause bleiben. Und 36 Jahre später haben die Nazis in Deutschland Olympia dann komplett instrumentalisiert für sich. Waren das die Tiefpunkte in der Geschichte Olympias?
Oh, da gibt es viele Tiefpunkte, es gibt viele Höhepunkte, es gibt viele Tiefpunkte. Die politische Instrumentalisierung, die lässt sich durch die Geschichte nachweisen. Bei den Nazis 1936 war es öffentlich am deutlichsten. Aber um zu den Winterspielen zu kommen und um auf ein anderes Gebiet, zum Beispiel 1932 in Lake Placid, im Februar 1932 hat Franklin D. Roosevelt als Gouverneur des Staates New York die Winterspiele eröffnet und hat das durchaus als Programm Programm der Arbeitsbeschaffung und vor allem als Image für seine Präsidentschaftskampagne gebraucht und wurde dann tatsächlich im November 1932 mit dem New Deal gewählt.
Also politischer Missbrauch, würden Sie sagen?
Na, Missbrauch nicht, aber auf jeden Fall politischer Gebrauch. Ob es politischen Missbrauch gab, konnte man dann 2002 in Salt Lake City in den USA sich fragen, denn da wurde ja, waren die USA offiziell im Krieg gegen den Terrorismus. Die Ground Zero-Flagge wurde hereingetragen bei der Eröffnungsfeier und zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele hat der Präsident, der eröffnet hat, die Eröffnungsformel abgeändert und George W. Bush hat im Sinne einer stolzen Nation die Spiele eröffnet. Also da ist die Frage, ob das politischer Missbrauch war, schon viel virulenter.
Mhm. Jetzt mit Blick auf Seoul, ist das Politische bei Olympia bis heute dominierend, abgesehen mal vom Thema Doping, weil Sie Russland vorhin erwähnt hatten. Aber das Doping könnte man natürlich auch politisch sehen, ne? Das ist ja Staatsdoping.
Selbstverständlich. Also man kann ja auch in die Geschichte der DDR blicken und sich überlegen, warum ein Land mit 17 Millionen Einwohnern deutlich mehr Medaillen macht als etwa die USA und wie das mit dem Staatsdoping der DDR funktioniert hat und warum dann die Zuständigen in der DDR mit olympischen Orden versehen wurden. Und wenn man sich auch jetzt ansieht, wie etwa Thomas Bach, der deutsche Präsident des IOC, neben Wladimir Putin sitzt und welches sich da im Hintergrund abspielt, dann kann man sich schon einige Fragen stellen.
Tun Sie das auch im zweiten Buch, oder?
Natürlich, selbstverständlich. Und Sie können die Geschichte von Lake Placid drin lesen, Sie können die Geschichte der Winterspiele von Garmisch-Partenkirchen lesen, auch von Salt Lake City und natürlich auch über Sochi und dann ein Ausblick auf die Spiele von 2018.
Klaus Zeiringer, Autor der zweibändigen Kulturgeschichte der Olympischen Spiele. Sie heißen Olympische Spiele, eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute. Sommer gibt's schon und jetzt im Januar erscheint dann der Winter. Recht herzlichen Dank. Es gibt abseits aller großen Politik bei Olympia aber doch immer wieder besondere sportliche Ereignisse. Eines, über das sicher noch viel berichtet wird bei den Olympischen Winterspielen in diesem Jahr, gleicht einem Hype von 1988. Damals, vor 30 Jahren im kanadischen Calgary, startete ein Team aus Jamaika mit seinem Bob im Eiskanal. Genau das wollen jetzt Frauen aus Nigeria auch tun, als erstes Team aus Afrika überhaupt. Und auch bei den Nigerianerinnen begann alles mit einem Holzschlitten, wie damals in Jamaika.
Shauna Digun ist eine versierte Hürdensprinterin, Olympiateilnehmerin 2012. Als sie ihre Laufschuhe an den Nagel hängte, so erzählt sie in Interviews, da brachten Kolleginnen sie auf die Idee, umzusatteln auf den Bobsport. Ihr erstes Trainingsgerät baute sie sich selbst aus Holz. Sie nannte es Mayflower.
That is my baby girl. That is actually the name of our wooden sled that we built. I used it as a practicing tool for myself when I made it to the US team.
Mit dem Holzschlitten machte Shauna Digun sich fit für das US-Bob-Team. Sie lebt in Houston, Texas, ist 1987 in den USA geboren, doch ihre Eltern stammen aus Nigeria. Gemeinsam mit zwei weiteren nigerianischen Leichtathletinnen hob sie dann eine eigene Nationalmannschaft aus der Taufe. Drei durchtrainierte, temperamentvolle und energiegeladene Frauen, gern gesehene Gäste so mancher Talkshow. Shawn ist die Pilotin, dazu eine Bremserin und eine Ersatzfrau. Ihr Ziel? Eine Medaille in Südkorea. Nicht nur sportlich, auch mental, sagt Shawn, sei die Qualifikation ein weiter Weg gewesen.
We're from a continent.
Wir kommen von einem Kontinent, wo niemand auf die Idee käme, mit 80 oder 90 Meilen pro Stunde einen Eiskanal runterzurasen. Tatsächlich trafen Nigerias Bobfrauen in Nigeria selbst anfänglich auf ein gewisses Unverständnis, auch bei versierten Sportmoderatoren wie in Channel TV.
Wow, and in this part of the world, what's our business with winter?
Was haben wir mit Winter zu tun? Shauna Digun und ihrem Team ist bewusst, dass sie die ersten Nigerianerinnen bei Olympischen Winterspielen sind und die ersten Vertreter Afrikas im Olympischen Eiskanal. Wobei Shauna einmal gegenüber der BBC andeutete, dass sie noch immer kaum fassen könne, was sie sich da zumute.
Every day I wake up and I'm like, Lord, help me, Lord. Like, Shauna, what are you doing right now?
Als Sprinterinnen, sagt Shauna, hätten sie gute Voraussetzungen. Geballte Schubkraft beim Start, Konzentration auf die wichtigen Sekunden, Nervenstärke, wenn der mehr als 300 Kilo schwere Schlitten mit 130 Stundenkilometern durch die Röhre saust. Dabei gehe es um mehr als den Sport. sagt Bremserin Gozie Ombumere. Es gehe auch darum, Menschen in Nigeria Mut zu machen. Wir sind starke Leute, wir können alles erreichen, was wir uns vornehmen. Es geht immer um das größere Bild und darum, Nigeria gut dastehen zu lassen. Putting Nigeria on the map, sagt Gozie wörtlich. Den Film Cool Runnings kennen Afrikas Bob-Pionierinnen natürlich. Die unglaubliche, aber wahre Geschichte von vier Jamaikanern, die es vor 30 Jahren in Kanada zum ersten Mal bis zum Start bei Olympischen Winterspielen brachten.
So it's truly an honor for us to be able to be compared to something of such, you know, such greatness.
Es sei ihr eine Ehre, sagt Pilotin Sean, mit etwas so Großem verglichen zu werden. Am Drehbuch ihres Lebens schreibt sie im Februar weiter im Eiskanal von Pyeongchang.
Unser Westafrika-Korrespondent Stefan Ehlert. Sport und Politik, Fußball-WM und Olympische Spiele werfen ihre Schatten voraus. Der Tag in H2 Kultur. Der Schriftsteller Ilya Trojanow hat Olympia im Selbstversuch durchgeführt und aufgeschrieben, was er erlebt hat. Ein Amateur, genauer eigentlich ein Laie, wagt sich an 80 olympische Sportdisziplinen und probiert sie in 4 Jahren, einem Olympiazyklus, aus. Meine Olympiade heißt sein Buch, aus dem wir heute zitieren.
Woher dieser Kult des Siegens, diese Obsession der Zahl der Triumphe? Wieso macht es für den Sportler einen existenziellen Unterschied, ob er 6 oder 7-mal Gold erringt? Wieso ist es von Bedeutung, dass irgendein Land im fernen Osten 11 anstelle von zuletzt 9 Medaillen gewonnen hat? Die vielbeschworene Tragik des Leistungssportlers besteht nicht darin, dass er verliert, sondern darin, dass er fast gewinnt bzw. knapp verliert. Diese Dramatik des engen Ausgangs wird von den Moderatoren mit sich überschlagender Stimme und operettenhaftem Gehabe ausgeschlachtet. Wenn aber die Niederlage einem Wimpernschlag geschuldet ist, könnte man sie genauso gut als Nichtigkeit betrachten. Einer Hundertstelsekunde, einem Millimeter so viel Bedeutung beizumessen, zumal nach einem stundenlangen Wettkampf und jahrelangen Training, banalisiert die Schönheit der Tätigkeit, die bei den Olympischen Spielen angeblich gefeiert werden soll, des Sports. Dabei sein ist alles. So wird die berühmte Aussage des Neugründers der Olympischen Bewegung, Pierre de Coubertin, salopp überliefert. Wortwörtlich sagte er 1908 in London, das Wichtigste an diesen Olympischen Spielen ist nicht das Siegen, sondern das Teilnehmen. Und präzise im Anschluss, das Wichtige im Leben ist nicht der Triumph, sondern der Kampf. Das Wesentliche ist nicht gesiegt, sondern gut gekämpft zu haben.
Zitat aus Ilya Trojanows Meine Olympiade. Nicht seine Olympiade dürfte es für Wladimir Putin werden, im Februar in Pyeongchang in Südkorea. Denn Russland wurde wegen seines staatlichen Dopingsystems, in das auch die russische Anti-Doping-Agentur eingebunden sein soll, vom Internationalen Olympischen Komitee ausgeschlossen. Was das bedeutet und wie das in Russland gesehen wird, berichtet aus Moskau Sabine Stör.
Russland hat es hingenommen, zähneknirschend. Nach der Entscheidung des IOC wird es Olympische Winterspiele 2018 ohne Russland geben, aber mit einem sogenannten Team der russischen Sportler. Die müssen absolut sauber sein, also alle Proben negativ. So die Vorgabe des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne. Also keine russische Flagge, keine russische Hymne. Stattdessen neutral unter olympischer Flagge, die mit den Ringen drauf. Und nach dieser Entscheidung des IOC Anfang Dezember hatte Kreml-Sprecher Peskow in Russland zur Sachlichkeit aufgerufen.
Jetzt müssen wir erst einmal natürlich unsere Emotionen zügeln und die Entscheidungen des IOC analysieren. Priorität bei alledem hat der Schutz der Interessen unserer Sportler.
Denn sofort nach der Sperre von russischen Sportlern und Funktionären schlugen die Wogen in Russland hoch. Vor allem bei Abgeordneten der Duma. Sie drohten mit Boykott, sprachen davon, dass sie sich gedemütigt fühlten. Russland könne sich das nicht bieten lassen, sei schließlich eine Sportgroßmacht, müsse das IOC in seine Schranken weisen, meinten manche. Und der Chef der Ultranationalen im Parlament, Wladimir Zhirinowski, bekannt für zugespitzte Erklärungen, sagte:
Das ist Rassismus im Sport. Alle dürfen teilnehmen, nur wir Russen nicht. 2-mal wurde Deutschland ausgeschlossen wegen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Ein barbarisches Land, ein Angriffsstaat war das. Aber Russland jetzt rettet die Welt, zum Beispiel im Nahen Osten. Und deshalb wollen sie sich an uns rächen. Durch den Sport.
Mitte Dezember gab es dann eine große Versammlung. Dabei die russischen Athleten, Trainer und Funktionäre des Nationalen Olympischen Komitees. Danach verkündete der Vorsitzende des Komitees, Alexander Schukow:
Alle Teilnehmer waren sich einig, unsere Sportler sollen nach Südkorea fahren, um für die Ehre Russlands Medaillen zu gewinnen. Und das trotz der erschwerten Bedingungen, trotz der Entscheidung des IOC, die in vielerlei Hinsicht definitiv ungerecht ist.
Wenn die russischen Sportler Medaillen gewinnen, wird die olympische Fahne gehisst und es wird die olympische Hymne zu hören sein. Nichts soll auf Russland hindeuten, auch nichts an der Kleidung, keine Farben. So die Regeln des IOC. Ein Boykott der Spiele hatte Russland schon früh ausgeschlossen. Vitali Smirnov, der Anti-Doping-Beauftragte von Präsident Putin, erklärte, das wäre der falsche Weg gewesen und hätte nur weitere Ausschlüsse zur Folge gehabt. Nach der Versammlung Mitte Dezember waren die Sportler erleichtert, wie der Eishockeyspieler Pavel Datsuk.
Wir hatten doch noch Zweifel, wie die Entscheidung ausfallen wird, aber auch die Hoffnung, dass wir fahren können, wenn auch ohne Flagge.
Welche russischen Sportler im Februar in Pyeongchang in Südkorea bei den Olympischen Winterspielen antreten werden, ist noch nicht klar. Der mittlerweile in den Hintergrund getretene Sportfunktionär Vitali Mutko hat vor Jahreswechsel dem IOC eine nicht öffentliche Liste mit Namen überreicht. Das Komitee wird die Sportler dann persönlich zu den Spielen einladen. Unterdessen erkennt Russland den McLaren-Bericht und die darin enthaltenen Dopingvorwürfe weiter nicht an. Auch ein Großteil der Bevölkerung geht davon aus, dass die Doping-Affäre vom Westen erfunden wurde, um Russland zu schwächen, und betrachten das als Teil der westlichen Außenpolitik. Der müsse man sich widersetzen, sagt der Politologe Jewgeni Satanowski. Er prophezeit, dass nach den Siegen der russischen Sportler mithilfe von Hackern auf allen Kanälen in der Welt dann doch die russische Hymne zu hören sein werde.
Genau das werden wir dann erleben. Und derjenige, der, wenn es einen gibt, der das Ganze erfunden hat und Russland schädigen will, den habe ich jetzt am Telefon. Hajo Seppelt ist der Journalist, dem die Russen den Ausschluss ihrer Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea verdanken dürften. Guten Tag, Herr Seppelt.
Guten Tag.
Gut erfunden, mit ganz vielen Belegen. Sie haben in einer ganzen Reihe von Filmen unter dem Titel Geheimsache Doping mit Kollegen aus der ARD-Doping-Redaktion das staatliche System in Russland aufgedeckt. Jetzt kommen die ersten Olympischen Spiele, bei denen es wegen Dopings keine russische Nationalmannschaft gibt. Ist das ein Wendepunkt?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Das ist eine Mogelpackung, was wir momentan erleben. Ich habe aufmerksam zugehört bei dem Bericht eben und mein Eindruck ist, dass in Russland man offensichtlich, erkannt hat, dass das eigentlich der letzte Ausweg war, um einer noch größeren womöglichen Bestrafung zu entrinnen, indem man sich auf einen Dirty Deal mit dem IOC eingelassen hat. Und dieser Dirty Deal besagt, dass die Athleten eben nicht neutral antreten werden, sondern sie heißen Olympic Athletes from Russia. Auf den Shirts wird auch Olympic Athletes from Russia stehen. Und auch wenn keine Hymne gespielt wird und auch wenn die Flagge nicht gehisst wird, zumindest bis zum Beginn der Schlussfeier, dann könnte das wieder anders sein. Dann wird jeder in der Welt wissen, dass es sich um russische Athleten handelt. Und das ist das Zugeständnis, was nach meinem Eindruck das IOC gegenüber Russland gemacht hat, damit Wladimir Putin dann nicht am Ende einen Olympia-Boykott durchzieht. Und das wollte Thomas Bach, der deutsche IOC-Präsident, auf alle Fälle vermeiden.
Die Athleten, die dann da antreten müssen, müssen immerhin nachweisen, dass sie nicht gedopt haben. Ihre Proben müssen sauber sein. Waren die dann aber zum vorher doch schon Teil des Dopingsystems, des staatlichen Dopingsystems?
Es ist momentan unglaublich kompliziert, was abläuft, und da kann eigentlich kein Eier so richtig durchschauen. Es gibt auf der einen Seite die Beweise von McLaren, dem WADA-Sonderermittler, die an Deutlichkeit ja nichts zu wünschen übrig lassen. Auf der anderen Seite gibt es in den letzten Wochen und Monaten auch Dopingkontrollen von ausländischen Organisationen oder internationalen Organisationen, von Russen. Natürlich jetzt im Zeitfenster vor den Spielen, was vorher gelaufen ist, kann man nie so richtig sagen. Und es gibt auf der anderen Seite auch noch eine Datenbank der Welt-Anti-Doping-Agentur, die jetzt sichergestellt worden ist. Die stammt von dem Whistleblower Nummer 1, Grigori Rodchenkov, dem ehemaligen Leiter des Moskauer Kontrolllabors. Und die wird jetzt gerade abgeglichen. Aber auch diese Datenbank gibt zwar Hinweise darauf, dass wahrscheinlich noch viel mehr Athleten Teil dieses Betrugssystems gewesen sind. Aber man muss juristische, man muss pharmakologische, man muss auch weitere Faktoren bewerten, auch weitere Faktoren forensisch physischer Art, um am Ende überhaupt sagen zu können, sind diese Athleten Teil des Systems gewesen oder nicht. Unter dem Strich heißt das, man kann in dieser kurzen Zeit eigentlich gar keine vernünftige Begutachtung machen. Und insofern müssen wir davon ausgehen, dass in Südkorea bei den Olympischen Winterspielen auf der einen Seite womöglich Betrüger am Start sein werden, die durchs Loch geschlüpft sind oder durchs Netz geschlüpft sind, auf der anderen Seite aber auch manche nicht dabei sein werden, die vielleicht auch zu Unrecht gesperrt wurden.
Nun sprechen Sie selbst von dem System in der Vergangenheitsform. Zuletzt hatten Sie im vergangenen Jahr aber noch einmal nachgelegt und mit Hilfe eines zweiten Whistleblowers nachgewiesen, dass Trainer und Athleten in Russland trotz nachgewiesenen Dopings einfach weitergemacht hatten. Heißt das, das System gibt es vielleicht doch noch?
Ein System heißt, dass etwas organisiert ist, und das auch in großem Stil. Dass es das in Russland derzeit in dieser Form wie vorher noch gibt, das wage sogar ich zu bezweifeln, denn das wäre ja nun wirklich die allergrößte Chuzpe, wenn ein solches System noch weiterlaufen könnte. Aber zwischen System und Mentalität muss man natürlich auch einen Unterschied sehen. Und die Mentalität und die Tradition, dass man eben in Russland glaubt, noch aus alten Zeiten der Sowjetunion herrührend, dass ohne Doping im Spitzensport in bestimmten Sportarten zumindest überhaupt nichts geht, die kann man nicht von heute auf morgen abschaffen. Und das, was der Whistleblower, den Sie erwähnt haben, aus der Leichtathletik, Andrei Dmitriev, vor einem Jahr gesagt hat, das war eigentlich unter dem Strich etwa das, nämlich zu sagen, ja, weiterhin wird gedopt, weil die Leute keine Alternative kennen.
Inzwischen hat sich ja doch aber herumgesprochen, auch aus Opfersicht heraus, der Sportler, dass das nicht nur unfair ist, sondern auch die Gesundheit ruinieren kann. Warum machen die Sportler das eigentlich immer noch mit, obwohl dieses Wissen ja inzwischen da ist?
Ich weiß nicht, ob das bei jedem da ist. In Deutschland wissen wir das wahrscheinlich inzwischen sehr viel besser als womöglich in vielen anderen Ländern. Wir kennen die Opfer des DDR-Sports. Wir wissen von zahlreichen Schädigungen, auch durchaus auf Langzeitbasis, wo jetzt rauskommt, dass Menschen erkrankt sind, dass sie sehr, sehr schwer erkrankt sind, gar gestorben sind, obwohl sie schon vor 30 Jahren die Anabolika zu sich genommen haben oder bekommen haben, ohne ihr Wissen ja auch häufig. Das ist in Deutschland inzwischen, glaube ich, ein allgemein gutes Wissens. Ob das in allen anderen Ländern oder auch in Russland der Fall ist, da bin ich gar nicht so richtig sicher. Abgesehen davon dürfen Sie eines nicht vergessen. Es gibt ja sogar Studien, die das unterstützen, die das belegen, aus den Vereinigten Staaten beispielsweise. Und die besagen, dass viele Hochleistungssportler es sogar in Kauf nehmen würden, für eine Goldmedaille innerhalb der nächsten 5 Jahre zu sterben. Das ist eine Untersuchung, die ist schon inzwischen ein bisschen älter, aber sie wurde immer wieder aufgefrischt und die Ergebnisse waren immer wieder ähnlich.
Hajo Seppelt, vielen Dank. Der Mann, der das russische Dopingsystem aufgedeckt hat. Sport und Politik, der Tag in HR2 Kultur.
Nicht nur die Siege, auch die Platzierungen werden minutiös gewertet und bewertet, gemessen und bemessen, Finanzierungen und Investitionen daran geknüpft. Der Medaillenspiegel ist das Olympische Testament. Das zweite, ebenso berühmte Credo, Citius Altius Fortius, schneller, höher, stärker, formuliert von dem Dominikanerpater Henri Didon, folgt einer Wachstumslogik, die zu vielen Pervertierungen des Sports geführt hat, nicht nur zum Doping, sondern auch zu steigenden Anforderungen, die selbst Profis fast überfordern. Ist es wirklich heroisch, dass Athleten 10 Jahre ihres Lebens opfern, um 10 Sekunden schneller zu werden? Das höher hinaus als geistige Übung, gemessen nicht in Minuten oder Metern, sondern in Erfahrung und Einsicht, ist hingegen in Vergessenheit geraten. Ich weiß nicht, an welchem Tag während der Olympischen Spiele in London es geschah, aber mit einem Schlag, einem Impon, einem Smash, einem Wurf wurde mir bewusst, dass es für mich nur eine Reaktion auf diese Enttäuschung geben konnte. Ich musste die passive Rolle des Glotzers ablegen und den Sportler in mir wiederbeleben. Vom Voyeur zum Akteur. Also sprang ich vom Sofa und kramte aus der hintersten Ecke meines Schranks die alten Joggingsachen hervor. Das Trikot saß so eng, dass ich einer gestopften Leberwurst ähnelte. Souverän ignorierte ich mein Spiegelbild und trappelte das Treppenhaus hinunter. Nach einigen Kilometern war ich zwar außer Atem, aber zugleich euphorisch. In diesem verschwitzten Augenblick schoss mir ein vermessener Gedanke durch den Kopf. Ist der wahre Olympionike nicht derjenige, der sich allen Disziplinen aussetzt?
Ilja Trojanow hat es dann gemacht bei seiner eigenen Olympiade. Wir verlassen Olympia jetzt und begeben uns auf den Rasen zum Ballsport und damit zur Fußball-WM, die ja gar nicht so heißt, sondern offiziell FIFA World Cup. Dietrich Karl Meurer, unser Korrespondent in der Schweiz und damit am Sitz des Weltdachverbandes des Fußballs. Man könnte auch sagen, am Sitz der Korruption. Guten Tag.
Ja, guten Abend.
Die FIFA ist mit ihrem inzwischen ehemaligen Chef Sepp Blatter im Korruptionssumpf versunken. Sie kennen Sepp Blatter und haben auch nach seinem Sturz noch mit ihm gesprochen. Sieht er das heute eigentlich ein, dass er seine FIFA in den Sumpf gezogen hat?
Ja, ich hatte im September die Gelegenheit, eines der seltenen Interviews zu führen. Und da hat er mir gesagt, es gab keine Korruption, also weder bei der Vergabe der WM nach Katar noch nach Russland oder auch, was ja immer wieder im Raum stand, dass da gezahlt wurde, nach Deutschland. Nein, bei allen Fragen, ich habe es extra einzeln nochmal gefragt, immer hat er gesagt, nein, keine Korruption.
Ist das ein Credo, das er immer wieder aufsagt? Glaubt er da selber drin?
Ja, es scheint so, dass er daran glaubt. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, bei der FIFA, da geht es zum einen um den Sport, nämlich um den Fußball. Und zum anderen geht es tatsächlich um Geld, nämlich die FIFA, die soll die Bedingungen schaffen, dass sich die Sportler wirklich auf das Spiel konzentrieren können und genauso auch die Schiedsrichter.
Und was sagt Sepp Blatter zu seinem Nachfolger? Haben Sie ihn gefragt, wie er Gianni Infantino einschätzt?
Ja, das habe ich natürlich. Und da hat er gesagt, ja, da will er sich eigentlich nicht zu äußern. Er sagt, er könne sich da wirklich nicht wirklich zu äußern, ob er gut sei oder nicht. Das könne er nicht entscheiden, denn er hätte da auch gar nicht mehr die Einblicke in die FIFA. Er konzentriere sich, wenn es um Fußball geht, wirklich um das Fußballspiel. Und dann hat er ganz diplomatisch gesagt, Fußball wird weiter gut gespielt und zwar sehr gut zurzeit.
Nun haben Sie Gianni Infantino, den neuen FIFA-Chef, kennengelernt, mehrfach erlebt. Steht er Ihrer Einschätzung nach für die Erneuerung der FIFA oder mehr für sich selbst? Was ist er für einer?
Ja, das ist ja so ein smarter Typ mit Glatze, er lächelt selbstbewusst, es ist ganz beeindruckend, wenn er mit Journalisten im Gespräch ist, dann wechselt er, kann 6 Sprachen fließend, dann wechselt er mal flott vom Deutschen zum Französischen oder dann ins Schweizerdeutsche oder ins Italienische, das ist alles sehr, sehr interessant und er weiß und macht deutlich, dass er weiß, was er sagt und dass er die Fäden des Handelns in der Hand hat. Er hat ja gesagt, als er angetreten ist als FIFA-Präsident. Ich will eine neue Ära für die FIFA, in der Fußball endlich im Mittelpunkt steht, in der wir nicht mehr über diese ganzen Skandale sprechen müssen. Und da muss man auch sagen, das ist ihm zum Teil gelungen. Er konnte sich ja zum Beispiel durchsetzen mit dieser Mega-WM. Er hat sie ja erweitert, die WM auf 48 Teilnehmerländer. Und plötzlich gab es wirklich eben mal Schlagzeilen, die eben nicht mit Korruption und Geldwäsche zusammenhingen. Und er hat auch eine neue Agenda für die FIFA vorgestellt, die FIFA 2.0, er will den Frauenfußball fördern, aber trotzdem konnte er eben nicht dieses alte Image, den alten Sumpf, wie viele es nennen, von Korruption und Geldwäsche eben abhängen.
Wie stellt sich die FIFA Ihnen heute dar? Ist das noch die alte Vetternwirtschaft? Wenn man jetzt nicht Sumpf sagen will, Vetternwirtschaft war es ja wohl auf alle Fälle. Es gibt ja viele, die auch gesagt haben, man hätte nicht die Führungskräfte austauschen müssen, sondern den Veranstalter, also einen ganz neuen Verein gründen müssen eigentlich.
Ja, in der Tat, da hätte man zumindest dann wirklich unbelastet starten können. Aber nun gut, da hat man sich nicht dafür entschieden, sondern man hat also die Spitze ausgetauscht. Sepp Blatter musste gehen, Gianni Infantino ist gekommen, es wurden viele weitere quasi gegangen oder sie sind sogar freiwillig gegangen. Man hat eine neue Generalsekretärin ins Amt geholt, die UNO-Koordinatorin Fatma Samoura, eine Frau in so einem Spitzenamt, das ist was ganz Ungewöhnliches. Das sollte sicherlich auch ein Symbol sein nach außen. Wir ändern da viel. Aber bei den vielen, die da auch gegangen sind, ist es eben auch zum Teil schade. Nämlich schon im ersten Amtsjahr von Gianni Infantino, da wurde ja einer der wichtigsten Reformer aus dem Amt gekickt, Domenico Scala, und auch jetzt im letzten Jahr, da mussten die beiden Chefethiker gehen, Cornel Borbeli und Hans-Joachim Eckert, der Richter aus München. Und das sind also welche, die wirklich da den Reformprozess nach vorne gebracht haben und die mussten gehen. gehen. Also da kann man sagen, es hat sich viel getan, aber nicht unbedingt all das, was sich die von außen, die Beobachter, sich da versprochen haben.
Die juristische Aufarbeitung des Ganzen ist ja noch nicht zu Ende, findet zu einem Großteil in den USA statt. Warum eigentlich hauptsächlich in den USA? Haben Sie eine Ahnung, warum das nicht in anderen Ländern, in der Schweiz zum Beispiel, auch passiert?
Ja, in der Schweiz läuft das auch. Insgesamt muss man ja sagen, das geht nicht so schnell, wie sie es viele gehofft haben, als es diese spektakulären Festnahmen gab. In der Schweiz laufen Ermittlungen, da rund um die dubiosen Zahlungen, eben zum Beispiel vor der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Aber Sie haben recht, da am Vorderrand steht die USA, die amerikanische Justiz, und da gab es ja im letzten Jahr auch die ersten Prozesse, auch die ersten Urteile. Bei den USA, da ist es so eine Frage, warum machen die das? Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Allerdings muss man sagen, gerade im Zuge der Globalisierung, da haben sich die USA in vielen Fällen global juristisch aktiv gezeigt. Bei Wirtschaftsprozessen, auch bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Und die USA, die haben auf Grundlage ihres sogenannten Anti-Mafia-Gesetzes aus dem Jahr 1970 gesagt, die FIFA, wenn da Korruption und Geldwäsche lief, ist also eine kriminelle Vereinigung. Und tatsächlich ist es so, dass aus juristischer Sicht mindestens eine Verbindung zu den USA nachgewiesen werden muss, um dann auch Ausländer juristisch verfolgen zu können. Und tatsächlich, es gab ja eben Treffen in den USA.
Genau, Gelder sind über die USA gelaufen.
Genau, über Konten der USA transferiert worden. Aber eins will ich noch hinzufügen, Ausloser könnte aber auch das sein, was ich vielleicht so lapidar mal mit beleidigte Leberwurst benennen und bezeichnen würde. Die USA haben ja unterlegen 2010 bei der WM-Vergabe für die Spiele 2022 an Katar. Könnte auch ein Grund sein.
Dietrich Kallmeurer, unser Korrespondent in der Schweiz, recht herzlichen Dank. Vielleicht wird ja auch deshalb so ausgiebig ausgerechnet in den USA gegen die FIFA-Korruptionäre ermittelt, weil das Land eben, wie gesagt, Leidtragender dieser Korruption gewesen sein könnte. Denn die FIFA hat die Weltmeisterschaft eben nicht in die USA gegeben. Jetzt erstmal nach Russland und dann nach Katar. Da kann sie zumindest sicher sein, in Russland, dass sie von der Regierung nicht wegen Korruption angegangen wird. Auch in Katar dürfte das sein. Markus Sambala aus Moskau.
Dass Wladimir Putin die Fußball-WM als persönliches Projekt ansieht, das war immer deutlich. Auch vor 7 Jahren, als die Entscheidung für Russland als Gastgeber fiel. Da reiste Putin nach Zürich, um sich bei den FIFA-Funktionären zu bedanken. In einem seltenen Moment sprach Putin Englisch und dankte aus vollem Herzen.
From bottom of my heart, thank you.
Es war eine FIFA-Entscheidung, die bis heute umstritten ist. Die Doppelvergabe der Weltmeisterschaften an Russland 2018 und Katar 2022. Doch die FIFA und die russischen Verantwortlichen wiesen alle Vorwürfe der Bestechung und Kumpanei zurück, so dass Wladimir Putin kürzlich feierlich versprechen konnte.
Wir werden alles dafür tun, damit es ein grandioses Sportfest wird, damit die internationale Fußballfamilie noch enger zusammenrückt. Eine Familie, für die der Sport, Freundschaft und fairer Wettkampf am wichtigsten sind.
Putin möchte nicht nur zeigen, dass Russland Großereignisse finanziell und organisatorisch stemmen kann, es gehe auch um die Symbolkraft, meinte der Politologe Alexei Muchin einmal.
Russland erlebt harte Schläge gegen sein Image und wird von der Presse im Ausland als ein aggressives Land dargestellt. Der Präsident aber hält sich an das Motto »O Sport, du Frieden«.
Dieses Motto ging bei Olympia 2014 in Sotschi allerdings nicht auf. Kaum waren die Winterspiele beendet, griff Russland militärisch in der Ukraine ein. Das eine ist also die politische Symbolik, doch Sportwettkämpfe passen auch zu Putins persönlichem Image. Der Präsident zeigt sich gern als passionierter Judokämpfer oder Eishockeyspieler. Auch in der Bevölkerung gewinnt Sport an Bedeutung. Laut Umfragen ist die Zahl der Russen, die sich sportlich betätigen, innerhalb des letzten Jahrzehnts gewachsen. Der Politologe Muchin sieht Putins Rolle so.
Präsident Putin ist ein großer Sportliebhaber. Er setzt sich für diverse Sportarten in Russland ein und versucht auch zum Gesicht für wichtige Sportereignisse in Russland zu werden.
Heikel ist es, dass Skandale die WM-Vorbereitungen überschatten, etwa die Doping-Anschuldigungen gegen den russischen Sport oder Korruptionsvorwürfe, wie sie der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny erhebt. Er kritisierte zum Beispiel den Stadionneubau in St. Petersburg.
Es ist das persönliche Projekt von Putin, ausgeführt von seinen engsten Petersburger Freunden. Das war eines der wichtigsten Bauprojekte Russlands, bei dem viel Geld gestohlen wurde.
Auch die offizielle Finanzplanung für die WM bereitet manchem Sorgen. Nach Medienberichten soll das Turnier insgesamt 11 Milliarden Euro kosten. Das stört diese Moskauerin.
Ich finde es nicht gut, dass die WM in unserem Land stattfindet. Wir haben so viele andere Probleme. Das Geld der Steuerzahler wird wieder mal in nutzloses Entertainment gesteckt.
Markus Sambale aus Moskau. Die internationale Fußballfamilie hat Wladimir Putin da eben beschworen, für die der Sport, der faire Wettkampf und die Freundschaft das Wichtigste sei. Ich weiß nicht, wo er diese Familie kennengelernt hat, aber ich weiß, wo sich diese Familie gerade besonders zerstritten zeigen dürfte und das innerhalb eines Landes. Das Land heißt Spanien und unser Korrespondent dort heißt Marc Dugge. Guten Tag nach Madrid.
Guten Tag nach Frankfurt.
Sie haben im gerade vergangenen Jahr auch für uns immer wieder über das Zerwürfnis zwischen Katalonien und Madrid berichtet. Bislang gehört Katalonien noch zu Spanien. Das wird sicher auch noch so sein, wenn die Fußball-WM im Juni in Russland angepfiffen wird. Das dürfte bedeuten, dass die Spieler von Barcelona auch in der Nationalmannschaft sein werden, wenn die Spanier in Russland auflaufen. Oder gibt es eine Separatistensperre in der Nationalmannschaft?
Die gibt es so explizit nicht, aber natürlich würde es wohl ein Problem sein, wenn ein Spieler sich offensiv für ein unabhängiges Katalonien aussprechen würde, quasi mit Spanien brechen würde, dann wäre wohl ein Sturm der Entrüstung angesagt und insofern wäre das problematisch, aber das ist bisher zumindest noch nicht abzusehen.
Aber es ist ja schon mal passiert, ein Spieler vom FC Barcelona ist ja im Stadion schon ausgepfiffen worden, weil er sich zumindest das Referendum nicht abgelehnt.
Genau, also dieses Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober, da hat Gerard Piqué, um den geht es ja konkret, tatsächlich Sympathien für dieses Referendum erkennen lassen. Also nach dem Motto, die Katalanen sollen über ihre Zukunft abstimmen dürfen. Er hat zwar nicht erkennen lassen, ob er für eine Unabhängigkeit Kataloniens wirklich ist, aber er wollte den Katalanen das Recht zugestehen. Das hat ihm sehr, sehr viel Kritik eingetragen. Er ist ausgepfiffen worden bei einem Training kurz nach diesem Referendum, hat dann auch unter Tränen sich dann geäußert gegenüber der Presse. Aber es ist nicht das erste Mal. Es gab immer wieder Zwischenfälle auch mit Gerard Piqué. Also einmal hat er ein T-Shirt sich sozusagen die Ärmel abgeschnitten, wo die spanischen Fahnen zu sehen waren. Er hat gesagt, er habe es ohne politischen Hintergedanken gemacht. Das haben ihm viele nicht abgenommen. Ein anderes Mal soll er mit seinen Fingern rumgespielt haben, als die Nationalhymne gespielt wurde im Stadion. Das haben ihm auch damals viele übel genommen und ihm böse ausgelegt. Also er hat zwar seinem Sohn jetzt auch ein spanisches Trikot gekauft für die großen Turniere, um sozusagen zu zeigen, sieht her, ich stehe zu dieser Mannschaft, aber viele in Spanien scheinen ihnen das nicht abzunehmen.
Sehen Sie das als eine reale Belastung für die spanische Nationalmannschaft, diese Auseinandersetzung Katalonien-Madrid?
Ja, das ist natürlich eine Belastung, weil ganz klar ist, dass diese politischen Konflikte dann auch immer auf das Fußballfeld getragen werden, indirekt. Zumindest spielt es immer so ein bisschen hintergründig eine Rolle. Wenn dieser Konflikt sich jetzt auch in den kommenden Monaten noch weiter zuspitzen würde, hätte das bestimmt auch Auswirkungen auf die WM und auf die Performance der spanischen Mannschaft dort. Man darf ja nicht vergessen, sie spielen unter der spanischen Fahne. Und diese spanische Fahne, die ist in Katalonien ein Symbol des spanischen Nationalismus, das ist sozusagen die Fahne der Unterdrücker in den Augen der Katalanisten. Und insofern wird das in diesem Jahr besonders spannend werden, wie denn eigentlich dann bei diesen Spielen während der WM die Straße in Barcelona und in Katalonien reagieren wird. In Barcelona wahrscheinlich auch ziemlich positiv, aber in manchen Dörfern bin ich mir da gar nicht so sicher. Da wurde in der Vergangenheit auch einfach mal was anderes gemacht, als Fußball zu schauen in der Bar. Die waren oft richtiggehend ausgestorben. Mal sehen, wie es dieses Jahr ist.
Abgesehen von der politischen Auseinandersetzung zwischen Madrid und Barcelona gibt es ja auch eine traditionelle Feindschaft zwischen den wichtigsten Clubs, Real Madrid und FC Barcelona. Nun hat Real Madrid auch noch das Königliche, das ja in Katalonien abgelehnt wird, von vielen zumindest. Im Namen, spielte diese Feindschaft in der Nationalmannschaft bisher eine Rolle?
Bisher hat sie zumindest auf den ersten Blick keine große Rolle gespielt. Viele kritisieren, dass Barcelona tatsächlich sich dem Katalanismus auch verschrieben hat. Also zumindest die Leitung des Vereins. Wir erinnern uns, nach diesem Referendum im Oktober sollte ja oder an dem gleichen Tag des Referendums auch eine Partie stattfinden in Barcelona. Die wurde dann auf Druck der spanischen Liga auch abgehalten. Das ging gegen den FC La Palma. Aber trotzdem, viele Menschen sind nicht hingekommen auf Anweisung im Prinzip der Vereinsleitung. Ein Schriftsteller hat den FC Barcelona mal das unbewaffnete Heer Kataloniens genannt. Das zeigt, wie politisch dieser Verein einzuordnen ist. Trotzdem, die Spieler scheinen miteinander eigentlich aber ganz gut klarzukommen.
Nun habe ich mir mal den erweiterten Kader, der muss ja bis zur WM noch verkleinert werden, der spanischen Nationaltrainers angeschaut und finde da allein schon 7 Spieler vom FC Barcelona drin und dann aber noch ein paar Katalanen mehr, die gar nicht in Barcelona spielen, sondern zum Teil im Ausland und bei anderen Clubs. Kann der spanische Nationaltrainer, der ja ein Baske ist und mit dem man vielleicht auch Separatismus unterstellen könnte, auf die Katalanen in seinem Kader überhaupt verzichten?
Nein, er kann nicht auf sie verzichten, weil sie einfach so stark sind. Die Namen sind ja groß. Jordi Alba, Iniesta, der schon erwähnte Gerard Piqué. Das sind alles wirklich große Fußballer, die auch den spanischen Fußball ausmachen. Und wenn er auf sie verzichten müsste, ja, das würde schon ein großes Loch reißen. Er selber steht zur spanischen Fahne, zum spanischen Team. Ganz klar muss er natürlich auch in dieser Rolle. Aber als Baske hat er natürlich auch immer ein bisschen, ja, eine besondere Funktion und ein besonderes Image in dieser Mannschaft, ganz klar. Interessant aber trotzdem, dass diese Konflikte sonst eigentlich gar nicht so eine Rolle spielen. Auch jetzt beim Clásico zum Beispiel. Der war ja kurz nach der Wahl in Katalonien, der Clásico, also das große Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid am 23. Dezember. Da gab es keine großen Auseinandersetzungen zwischen Fans, könnte man ja meinen, wo gerade die Separatisten wieder die Mehrheit im Parlament in Katalonien gewonnen haben. Also die Spanier halten es tatsächlich doch ziemlich aus dem Fußball raus. Zumindest gilt das für die meisten, von einzelnen Zwischenfällen mal abgesehen.
Marc Ducke, vielen Dank nach Madrid. Sport und Politik, der Tag in HR2 Kultur.
Beim Ausloten meiner körperlichen und mentalen Grenzen habe ich sowohl erfahren, wie viele Schwächen ich habe, als auch wie facettenreich der Mensch ist. Die Breite unserer physischen Möglichkeiten ist immens. Wir können uns auf die eigene Schulter klopfen. So vielseitig begabt wie wir ist sonst kein Wesen im Tierreich. Als Spezialisten wären wir in jeder Disziplin unterlegen, als Mehrkämpfer sind wir unschlagbar. Es ist nicht eitel, in Zeiten der Spezialisierung auf diese Qualität hinzuweisen. Vor allem, wenn wir uns mit den Maschinen messen, vielleicht der entscheidendste Wettkampf der Zukunft, können wir am ehesten als Universalisten reüssieren. Auch wenn ich mich zukünftig auf eine wenige Disziplinen werde konzentrieren müssen, das Sehnen nach bestimmten Bewegungen, nach einer bestimmten Umgebung wird mein Leben bereichern. Neulich saß ich im Zug und empfand auf einmal, ohne Vorwarnung oder konkreten Grund, eine unbändige Lust auf das Ringen. Ich konnte geradezu spüren, wie sich meine Hände um den Körper eines anderen schlossen zur Vorbereitung eines Wurfs. Vielleicht werde ich nie wieder im Leben ringen, aber die Tatsache, dass ich diese wie auch andere Sportarten vermissen werde, ist an sich schon Bereicherung und Beglückung.
Ausschnitt aus Meine Olympiade von Ilja Trojanow. Er hat in 4 Jahren eine olympische Dekade, eine olympische Zeitspanne, hat er 80 Sportarten trainiert, von denen er vorher zum Teil überhaupt noch gar keine Ahnung hatte. Bis hierhin haben wir über Sport und Politik gesprochen. Jetzt wollen wir noch einmal auf die Sportler selbst schauen, nicht auf die, die mit ihnen Politik machen. Aus unserer Sportredaktion zu mir ins Studio gekommen, Martina Knief. Hallo.
Hallo Florian.
Das Motto der Olympischen Spiele war immer, dabei sein ist alles. Wir wissen, dass das für die Spitzensportler nicht gilt. Sie wollen gewinnen. Das hören wir ja immer wieder auch. Da geht es eigentlich um das Motto, das auch schon mal angesprochen worden ist, in der Sendung Höher, Schneller, Weiter. Wenn man die Ergebnisse der Wettkämpfe studiert, dann scheint das ja auch zu funktionieren. Aber wie kann das sein? Ich meine, wir sind ja irgendwie endlich auch in unseren Kräften. Geht das nur mit Doping?
Nein, glücklicherweise geht es nicht nur mit Doping, auch wenn manche Leistungssprünge, die Athletinnen und Athleten beispielsweise in einem Zyklus einer Olympiade hinlegen, man sagt, können die das? Aber es ist beispielsweise in vielen Sportarten auch eine Materialfrage. Also das Material wird besser. Nehmen wir aktuell mal das Skispringen. Da wird an den Skiern gearbeitet, an den Bindungen, an den Schuhen, vor allen Dingen auch an den Anzügen, was dann beispielsweise weitere Sprünge ermöglicht.
Auch beim Stabhochsprung kann ich mir das vorstellen. Aber es gibt ja Sportarten, wo das mit dem Material einfach nichts zu tun haben kann. Schwimmen zum Beispiel. Da gab es mal diese Ganzkörperanzüge, die sind dann aus gutem Grund verboten worden. Aber jetzt ist das der Körper, da ist ja nicht viel Stoff dran. Also da muss es ja der Schwimmer selber sein. Wieso kann das noch optimiert werden?
weil man das Training umstellt. Beispielsweise in Deutschland hat der Chefbundestrainer Henning Lambert, nachdem es mal wieder medaillenlose Olympische Spiele gab für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer, nämlich in Rio de Janeiro 2016, eine Analyse gemacht und hat überlegt und analysiert, warum ist der Abstand zu den Top-Nationen größer geworden, obwohl wir doch im athletischen Bereich alles rausholen, also immer bis an die Grenze trainieren. Und er hat dann für all seine Spitzenschwimmer festgelegt, dass sehr viel mehr Wert auf Krafttraining gelegt werden muss. Und beispielsweise Marco Koch ist ja Weltmeister gewesen im Brustschwimmen. Auch er war einer der in Rio längst nicht seine Leistungen gebracht hat. Es kursierten dann die Bilder eines mutmaßlich nicht ganz austrainiert wirkenden Schwimmers. Aber Marco Koch kommt von seiner Gleitfähigkeit und die ist einfach angeboren. Und er hat eben dieses Krafttraining auch verändert. Es wird nicht jetzt mehr Kraftausdauer trainiert, also sagen wir mal im Bankdrücken, also rückwärts auf der Bank drücken und die Hantel nach oben 10 mal 50 Kilo, sondern vielleicht 5 mal 100 Kilo. Und dadurch wird die Muskelmasse aufgebaut. Von Marco Koch hat es noch nicht so richtig funktioniert. Er hat nach dem ersten Wettkampf gesagt, in den ersten Wochen bin ich geschwommen wie ein Eimer. Ich habe mich extrem stark und gleichzeitig extrem fest gefühlt, etwa so wie ein Bodybuilder, den man das erste Mal ins Wasser wirft. Und er sagte auch, das wird sich erst nach 1-2 Jahren rauskristallisieren, dass es wirklich hilft. Die Schwimmer glauben dran, denn die trainieren in einem Olympiazyklus. Das heißt, nicht die nächste WM ist wichtig, sondern schon Olympia 2020 in Tokio.
Früher hieß es mal beim Training der Sportler, auch für Olympia, viel hilft viel. Ist das immer noch so, weil Sie jetzt von schwereren Hanteln gesprochen haben?
Also viel hilft immer noch viel, wenn man zum Beispiel mal einen Ausdauerbereich nimmt. Da muss man einfach an seine Grenzen gehen. Aber man muss das Training auch intelligenter gestalten, denn ich kann einen Sportler ja nicht immer bis an die Erschöpfung trainieren und der Hoffnung, dass er dann eine Woche später auch seinen Wettkampf bis an die Erschöpfung tadellos absolvieren kann. Deswegen wird beispielsweise mehr Wert auf Schnellkrafteinheiten gesetzt, also kürzere Einheiten, aber dafür intensiver und nicht immer mit der maximalen Ausdauer trainiert. Das muss jeder Sportler gerade in den Ausdauersportarten für sich überlegen. Dennoch gilt oft, das, was ich jetzt nicht trainiere, trainiert mein Konkurrent und deswegen lege ich selber noch eine Schippe drauf.
Aber trotzdem ist es ja, man kann ja nicht glauben, dass die Evolution mit dem menschlichen Körper in diese Richtung voranschreitet, dass wir immer schneller werden und immer ausdauernder werden. Aber trotzdem wird bei jedem Ironman nochmal eine Schippe draufgelegt und der Zieleinlauf ist nochmal ein bisschen schneller. Wie kann das sein?
Ja, zum einen trainieren sich die Sportler, nehmen wir jetzt mal unseren hessischen Ironman Hawaii-Sieger Patrick Lange, über 1, 2, 3 Jahrzehnte, in dem Fall sind es eher 2, weil er ist erst 30, an solche Höchstleistungen heran. Und eine Ausdauerleistung über einen ganzen Arbeitstag, nämlich rund über 8 Stunden, ist auch eine mentale Leistung. Mhm. Also wenn ich merke, er hat ja ein paar Mal gesagt, auch auf Hawaii, er wollte eigentlich nicht mehr, aber der Kopf sagt ihm, mach weiter, du schaffst das, dann weiß jeder von uns, wenn er in so einer Situation ist, kann er doch noch mal ein bisschen mehr rausholen. Und das spielt gerade bei einer Ironman-Distanz eine ganz große Rolle. Aber die Athleten sind es über die Jahre gewöhnt, solche Ausdauerleistungen zu bringen und können einfach dann mehr aus ihrem Körper herausholen. Ob das am Ende gesund ist, glaube ich, brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Denn Hochleistungssport hat nichts mit Gesundheitssport zu tun. Das ist, glaube ich, auch jedem klar.
Aber wenn wir mal jetzt switchen, wir haben jetzt über Olympiasportarten geredet, na, Ironman nicht, aber wir haben über die Sportarten geredet, die Leichtathletik, die da stattfindet. Wenn wir jetzt mal zum Fußball switchen, das ist ja unser anderes Thema heute, die Fußball-WM steht ja bevor. Glauben Sie, dass die Fußballer zum Beispiel im Abstiegskampf eigentlich lernen könnten? Sie haben gerade gesagt, es geht vieles, hat mit dem Kopf zu tun, also der Kopf sagt, mach weiter. Könnten die Fußballer vielleicht auch anders ausschauen, Eintracht Frankfurt zum Beispiel im Abstiegskampf in der letzten Saison?
Bin ich fest von überzeugt. Gerade im Fußball liegt aus meiner Betrachtungsweise noch eine ganze Menge brach. Ich finde, man kann aus dem Fußballbereich durch gezielteres Training, und damit meine ich nicht den Doppelpass oder den Torschuss, noch viel mehr herausholen. Es gibt dann so Zitate aus dem Fußballbereich, gerade was Sie ansprechen, wenn eine Mannschaft im Abstiegskampf ist, dass jemand sagt, sollten wir mal einen Mentaltrainer engagieren? Ach, ich bin doch kein Fall für die Couch. Nein, ein Mentaltrainer ist auch nicht für die Couch da. Und wenn ich psychische Unterstützung bekomme, bin ich auch kein Fall für die Couch. Da liegt im Fußball noch eine ganze Menge brach. Ich finde, man kann das gut am Beispiel Eintracht Frankfurt festmachen. Trainer Niko Kovac ist einer, der sehr viel Wert auf andere Einflüsse legt, der eine Ernährungsberaterin hat, der eine Yogalehrerin hat, der sich diesen Bereichen öffnet und dadurch seinen Spielern auch zeigt, ihr könnt durch gesunde Ernährung, durch gesunde Regeneration, durch andere Übungen, beispielsweise aus dem Yoga-Bereich, noch eine ganze Menge aus eurem Körper herausholen, was euch auch im Fußball hilft. Und der Erfolg gibt Eintracht Frankfurt und Niko Kovac recht.
Martina Knief aus unserer Sportredaktion, recht herzlichen Dank. Sport und Politik, das war der Tag. Das war der erste Tag am zweiten Tag in diesem Jahr. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören. Der Tag ist zu Ende. Der Tag geht morgen weiter. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören im Internet unter www.hr2.de. Tschüss, bis morgen.